Als ich das letzte Mal da war, haben wir ja miteinander das Glaubensbekenntnis von der Evangelischen Allianz zitiert. Ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern. Also, ich finde, auf eine gute Art sind so die wichtigsten Inhalte von unserem Glauben dort aufgelistet. Gott ist unser Schöpfer, er hat uns als Mann und Frau erschaffen, er ist unser Erlöser, er ist der Weg zu Gott. Ich glaube auch an den Heiligen Geist, der der Begründer ist von der Kirche. Ohne Heiligen Geist würden wir jetzt nicht da sitzen. Also, eine gute, gute Zusammenfassung von unserem Glauben. Nur so ein Glaubensbekenntnis ist nicht der letzte Kern vom Glauben. Es ist gewissermaßen eine Kristallisation von dem, wo wir daran glauben. Und das ist wichtig, dass man das hat. Aber das Innerste von unserem Glauben ist etwas anderes. Es ist die Liebe, es ist die persönliche Beziehung zum auferstandenen Herr. Das ist in der Mitte. Und das andere ist eine Art ein Firnis darüber, was es auch braucht, aber wo nicht die Mitte ist. Wenn ich allen Glauben habe, Berge zu versetzen, aber keine Liebe, so bin ich nichts, sagt der Paulus. Also letztlich geht es um die Liebe zu ihm als dem Auferstandenen. Kopfglauben, das Fürwahrhalten von einer noch so guten Aussage. Wie gesagt, das ist wichtig, aber es ist nicht das Zentrum. Es geht um die Liebe, um unsere Personen, Mitte, ums Herz. Davon ist es in der Lesung gegangen, davon geht es jetzt auch in der Predigt. Es hat 5 Teile, die 5 Merkmale von unserem Glauben, die ich gefunden habe in dem Text. Das kardiologische Merkmal, da geht es um unser Herz. Dann das hermeneutische Merkmal, da geht es um die Bibelkenntnis, um zu wissen, was steht eigentlich da. Sakramental, Sakrament, sind auch bei euch, nehme ich an, Taufe und Abendmahl, das trifft zu. Und ich nehme an, ihr habt auch hier und das Abendmahl da miteinander, wie in der reformierten Kirche. Das ist ein Merkmal vom Glauben. Dann das Seelsorgerliche, das, was wir jetzt hier gehört haben, wie Jesus seine Jünger zu der Trauer ausholt, wie er sie wieder aufstellt und motiviert, und am Schluss das Evangelistische, wie sie dann sofort zurückgegangen sind, verkünden, was sie erlebt haben. Also, jetzt zum Predigtext. 2 Jünger von Jesus stehen in der Mitte von diesem Text. Bisher haben wir noch nie etwas gehört von ihnen in der Bibel. Der eine heisst Kleopas, der andere hat keinen Namen. Was sind das für Jünger? Jesus hat ja eine ganze Schar von Nachfolgern gehabt. Da sind seine 12 engsten Mitarbeiter gewesen, die dann der Lukas Apostel nennt. Aber er hat noch eine grosse Zahl von weiteren Nachfolgern gehabt. Auch Frauen zum Beispiel haben dort dazugehört. Zum Teil wohlhabende Frauen, die ihn mit ihrem Vermögen, ihn und seine Gruppe mit ihrem Vermögen unterstützt haben. Übrigens, dass es gerade 12 gewesen sind, ist kein Zufall, weil es gibt ja auch 12 Stämme von Israel. Also damit sagt Jesus, dass er Anspruch erhebt auf das ganze Israel in seiner Botschaft. Aber eben einmal hören wir, dass er 70 von seinen Nachfolgern ausgeschickt hat, immer paarweise. Also, soweit jetzt die Vorbemerkung. Jetzt kommen wir zum ersten Merkmal. Ich gehe regelmäßig in ein Fitnesscenter. Und da hat es unterschiedliche Typen von Leuten, die dort... das sind ältere Leute, die ich jetzt mittlerweile nicht dazugehöre, die einfach versuchen, ihren Körper einigermaßen frisch zu halten. Und das braucht es. Also, ich merke, wie es langsam steif wird und dass man dann sich dehnt und so, das ist schon noch wichtig. Und dann gibt es eben, wie offenbar, hast du das auch erlebt, da gibt es die Hardcore-Bodybuilder, die 6-mal pro Woche gehen und dann wie verbissen schwitzen und wahnsinnige Gewichte stemmen. die haben Bizeps, die so dick sind wie unsere Oberschenkel, und da Achselmuskeln, die so gross sind wie Kanonenkugeln. Ja, also, warum sage ich das? So ein Hardcore-Bodybuilder sieht man seinen Lebensstil an. Wie ist das bei uns Christen? Sieht man es uns auch an? Sieht man unsere Lebensmitte uns an? Dass wir intensiv mit dem Auferstandenen herleben, dass wir ihn lieb haben und eine beglückende, befreiende Beziehung zu ihm haben. Ja, es gibt schon Anzeichen dafür. Und eben diesen Anzeichen, wenn wir jetzt nachgehen. Eben das kardiologische Kennzeichen. Man kann sagen, das ist der Kernsatz von dem wunderbaren Evangelientext, vom heutigen, von dem, den ich jetzt hier ausgewählt habe. Zwei Jünger sind wirklich total niedergeschlagen, bitter enttäuscht. Sie gehen aus Jerusalem fort, aus dem Ort, wo die Katastrophe stattgefunden hat. Jesus ist tot, weg von der Bildfläche. Alle Hoffnungen, die sie sich gemacht haben, sind zerstört. 3 Jahre von ihrem Leben haben sie investiert und jetzt alles weg, alles sinnlos. Es ist sogar schlimmer als vorher, die totale Hoffnungslosigkeit. Ja, und jetzt kommt Jesus und geht mit ihnen. Sie merken es nicht einmal. Die abgrundtiefe Trauer hat wie ein Brett vor ihren Kopf geschlagen. Und Jesus erklärt ihnen die Schrift, eben von uns her gesehen, das Alte Testament. Und im Haus Zemaus bricht er ein Brot. Und da geht das Brett runter. Und sie erkennen ihn. Die entscheidende Aussage in diesem Zusammenhang: brannte nicht unser Herz in uns? Das Herz hat brennt. Und so ist es bis heute. Das habe ich ja schon mal gesagt. Es geht um eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Dass unser Herz brennt, dass wir ihn lieb bekommen, dass wir uns mit unserer Mitte auf ihn ausrichten. Eben, es geht um unendlich viel mehr wie um theologische Wahrheiten. Es geht um mehr als um Wort und Begriff. Eben, biblisches Wissen ist wichtig, so Glaubensbekenntnis zu haben, wo unser Glauben formulieren, das ist alles wichtig. Aber die Beziehung, die unser Herz anzündet, das ist die Mitte. Es ist vergleichbar mit der Liebe unter uns Menschen. Wir können noch so viel Liebesgedicht, Liebesroman, Ratgeberliteratur zum Thema Liebe verschlungen haben. Was Liebe wirklich ist, erfahren wir erst, wenn wir uns das erste Mal verlieben. Wenn dann unsere Hirnströme anfangen, die sogenannten Schmetterlinge im Bauch. Ja, und da fängt das Herz an brennen und wir erleben eine Sehnsucht, die wir vorher noch nie kennengelernt haben. Also ich bin Gott sehr dankbar, dass ich das vor über 50 Jahren das erste Mal erleben durfte. Und eigentlich immer noch, und sie ist immer noch an meiner Seite, die Frau, das Heidi. Also, ein Kernsatz aus den johannäischen Schriften heisst kurz und knapp: Gott ist Liebe. Und aus dem Grund hat er auch seinen Sohn geschickt, und das kommt ja immer wieder in den Lobliedern zum Ausdruck, seinen Sohn als unseren Erlöser am Kreuz. Ich glaube, das habe ich auch das erste Mal schon erzählt. Das ist, als ich etwa 22 war, hat Gott einmal so zu mir geredet: Ich kenne dich, ich habe dich lieb und ich habe einen Plan für dein Leben. Einfach diese 3 Sätze hat er gesagt, und seitdem habe ich eigentlich keine Zweifel mehr. Klar, also in Einzelheiten, da kommen immer wieder Zweifel, auch über den Zustand der Welt, über den Zustand seiner Kirche. Aber fundamentale Zweifel kommen nicht mehr. Jetzt habe ich da ein geschichtliches Beispiel für den Übergang von einem theologischen Wissen zu einem wirklich brennenden persönlichen Glauben. Der Blaise Pascal, ein genialer Philosoph, Mathematiker, er hat Probleme Mathematik. Mein erstes Studium war ja Mathematik. Er hat Probleme gelöst, die man seit Jahrhunderten daran herumgeknobelt hat. Also wirklich ein genialer Mann. Ja. Und dann hat der Blaise Pascal ein Erlebnis gehabt, wo er aufgeschrieben hat und das Blatt hat er in eine Jacke eingenäht und hat sein ganzes Leben mit sich getragen. Auf dem Zettel hat er notiert, von ungefähr 22.30 Uhr bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht, Feuer. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der Gott der Philosophen. Gewissheit, Gewissheit, Gefühl, Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Er findet sich nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt. Freude, 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 Tränen der Freude, Unterwerfung unter Christus. Ich werde ihn nie vergessen. So wird also das Bekenntnis von Blaise Pascal. Eben zum Beispiel das Pascalsche Dreieck ist nach ihm benannt. Die Grundlage von der Wahrscheinlichkeitstheorie hat er erschaffen. Er hat die Rechenmaschinen erfunden und noch vieles mehr. Und eben, der Schritt von einem theoretischen Philosophengott zu einem Gott, der im Herz präsent ist, wo man für ihn brennen kann, wo man lieb hat, das ist ihm passiert. Das hat er geschenkt bekommen. Und ich sage bewusst geschenkt, weil machen kann man das nicht. Erzwingen kann man das nicht. Es ist ein Geschenk. Ein grosser Bizeps kann man sich antrainieren. Aber der Zugang zu unserem persönlichen Gott ist immer ein Geschenk. So wie ich auch Liebe zwischenmenschlich nicht machen kann, kann ich Glauben nicht machen. Aber ich kann Gott darum bitten. Und er wird es erhören. Aber es kommt von ihm. Ich weiß nicht, ob Sie das Brennen auch schon gespürt haben. Ich hoffe es sehr. Sonst kann man jederzeit eben Gott darum bitten. Schenk es mir, zeig dich mir. Das zweite Kennzeichen, das hermeneutische Kennzeichen. Hermeneutik ist Bibelauslegung. Wer zu Jesus gehört, hängt an der Bibel. Er versteht im Speziellen aus dem Alten Testament. Das dürfen wir auf gar keinen Fall abhängen. Wie es schon manche Theologe schon im 2. Jahrhundert hat wollen machen, hat wollen ein gereinigtes Neues Testament erschaffen. Gereinigt vom Alten. Aber das ist völlig unmöglich. Weil das ist so eng verzahnt, das eine weist so deutlich aufs andere her, das kann man nicht verschneiden. Wir müssen beide Teile von der Bibel kennen. Und eben, Jesus, der da als Dritter neben diesen beiden geht, hat bei Mose, bei allen Propheten angefangen und ihnen ausgelegt, was in der Schrift über ihn steht. Und das ist tatsächlich so. Schon bei Mose findet sich Hinweis auf den Erlöser. Einen Propheten wie mich, schreibt der Mose, wird Gott immer alle Zeit unter euch erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Nicht auf irgendwelche Toten beschwören oder so. In den Psalmen hat sie einst die Hinweise, in den Propheten sowieso. Also das ganze Alte Testament ist voll. Der Martin Luther hat ein Prinzip gehabt für die Bibelauslegung. Wir sollen immer danach suchen, was Christum treibt. Das ist die rechte Richtschnur. Und eben, schon im Alten Testament soll das die Richtschnur sein, eben weil sie voll ist. Der Paulus schreibt in seinem 2. Brief an die Korinther, bis zum heutigen Tag liegt eine Decke auf dem alten Bund, wenn daraus vorgelesen wird. Und sie wird nicht weggenommen, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Ja, bis heute liegt eine Decke auf ihren Herzen, so oft aus Mose vorgelesen wird. Sobald sie sich aber dem Herrn zuwenden, wird die Decke hinweggenommen. Eben, wenn wir Jesus als Herr anerkennen, dann erschließt sich daraus das Alte Testament. Das Neue Testament vertieft sich, überkommt seine tiefen Wurzeln eben im Alten. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich habe in der letzten Zeit angefangen, mir jeden Morgen ein Kapitel aus der Bibel vorlesen zu lassen. Es gibt ja so App, die sind genial. Einfach sich beträufeln lassen mit dem Wort von Gott, sich auffüllen lassen damit, damit es lebendig ist, damit wir es präsent haben. Das ist entscheidend. Sakramentale Kennzeichen. In welchem Moment gehen der Jünger die Lichter auf? Wo er das Brot gebrochen hat. Also ein klarer Hinweis aufs Abendmahl. Dort, ach, er ist es, wo er das Brot gebrochen hat. Das Dankgebet darüber. Also wie wenn er der Gastgeber wäre, das ist er eigentlich nicht gewesen. Das Dankgebet, das Brot gebrochen. Dann, er ist es. Das ist wichtig, dass wir uns immer wieder am Tisch vom Herrn versammeln. Uns beschenken lassen durch Brot und Wein, also in der Regel Traubensaft, um uns an sein Opfertod erinnern, ein Stück weit sinnlich werden lassen. Macht das, wenn ihr euch versammelt, um euch daran zu erinnern, was ich für euch gemacht habe. Das zweite Sakrament ist eines, das man nicht wiederholt. Taufe, das passiert einmal. Ich weiß nicht, ob sie als Säugling getauft worden sind oder als Erwachsene. Eben. Falls Sie als Säugling getauft worden sind, sagen Sie als reformierter Pfarrer, man kann eine Taufbestätigung feiern. Man kann seine Taufe bewusst bestätigen. Das habe ich x-mal angeboten, immer in der Osterfrühe feiern, in der Oster am Morgen um 6 Uhr. Habe ich die Gemeinde eingeladen, wer jetzt will seine Taufe bestätigen, soll feiern kommen und zum Beispiel mit Wasser ein Kreuz machen auf seine Stirnen oder so, so ein Zeichen. Und wer nicht getauft ist als Erwachsener, als Kind und als Erwachsener auch noch nicht, der soll das gerne machen. Das kann zu einer tiefen Erfahrung werden, so eine Taufe, wenn man seinen Glauben bewusst bekennt. Das kann ein Säugling ja noch nicht. Seelsorgerliche Kennzeichen. Jetzt habe ich etwas übersprungen. Oder ich habe es vergessen. Also, seelsorgerliche Kennzeichen. Ich habe hier offenbar eine Folie vergessen. Eben, die Jünger sind niedergeschmettert. Sie bleiben traurig stehen. So, in solchen Situationen sind auch wir häufig, wenn sich irgendeine Hoffnung verschlägt. Wenn wir jemanden durch den Tod verlieren, wenn wir die Stelle verlieren, wenn wir ein anderes Verlusterlebnis haben, eine schlimme Diagnose bekommen. Ja, dann bleiben auch wir auf dem Lebensweg traurig stehen. Wir wollen die Lebensuhr stehen bleiben, wir werden traurig, niedergeschlagen, sehen nicht weiter. Und wer in so einer Situation den auferstandenen Jesus kennt, der ist in einer entscheidend besseren Situation über, die er nicht kennt. Ein persönliches Beispiel dazu. Meine Frau hat zwei Brüder, der eine davon ist im Alter von 21 gestorben an einer seltenen Blutkrankheit. Sie hat einen schönen Namen, Agammaglobulinämie, aber eben, es ist eine hässliche Krankheit. Er ist daran gestorben. Schon die Eltern von meiner Frau sind Christen. Sie, klar, sie sind sehr traurig, sie haben so uns verlieren, aber sie sind gefasst und getreut gewesen. Und dann haben sie einen Kondolenzbesuch bekommen von Nachbarn, meine Schwiegereltern. Die Nachbarn sind in Tränen aufgelöst gewesen, sind dann völlig fassungslos gewesen, was die Schwiegereltern so gefasst vorgefunden haben. Nicht am Boden zerstört, sondern eben getreut. Sie haben das wie nicht verstanden. Ja, wie kann man nur nach so einem schlimmen Ereignis so getrost sein? Aber sie sind es gewesen. Gott sei Dank. Jetzt, wie ist es unseren Jüngern gegangen, die Jesus erkannt haben? Sie machen sich voll Freude zurück. Und jetzt kommt eben das evangelistische Kennzeichen. Sie können das nicht selber behalten, die Erkenntnis, was sie erlebt haben. Sofort gehen sie zurück, ohne noch ein bisschen zu chillen vorher. In der Auferstehung liegt eine grosse seelsorgerliche Kraft. Der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Bedrängnis, sodass wir auch andere in all ihrer Bedrängnis zu trösten vermögen, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Eben, wenn Sie jetzt in so einer Trauersituation sind, ich weiß auch nicht, traurig über den Zustand der Ehe, traurig über einen Jobverlust, traurig über den Tod von einem nahestehenden Menschen, heb dich an Jesus, an seinen Trost. Er ist bei uns. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, wörtlich übersetzt im Tal der Todesschatten, du bist bei ihm, du bist bei mir. Eben, die Jünger wollen sofort weitergeben, was sie erlebt haben. Ja, evangelisieren. Ich höre schon gewisse Alarmglocken schrillen, was dann sagt, ja schön, aber nicht ich. Das ist nichts für mich. Ich bin schon so manchmal abgelehnt worden, als ich versucht habe, meinen Glauben zu bekennen. Ja, das bin ich auch. Schon x-mal. Und eine Gefahr ist immer die, dass man dann die eigenen Schwächen um den Kopf geschlagen bekommt. Klar, ich bin kein perfekter Mensch. Und dann sagt man, ja, und du willst mir so etwas sagen, du wo? Ja. Und trotzdem, wenn der Glaube nicht weitergesagt wird, sind wir in einer Sackgasse. Das brauchen wir unbedingt. Schon damals, ganz früh, wenn die irischen Mönche nicht zu uns gekommen wären, zu unseren wilden germanischen Vorfahren, dann wäre unser Glaube nicht auf den europäischen Kontinent gekommen. Und die haben das Opfer auf sich genommen. Ja, und jetzt zum Abschluss der Predigt, gewissermaßen als Zusammenfassung, nochmal die 5 Merkmale vom Glauben an Jesus Christus. Das kardiologische Merkmal, das hermeneutische, das sakramentale, das seelsorgerliche und das evangelistische. Jesus sei gelobt bis in alle Ewigkeit. Amen.